Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, heute wieder zu Ihnen zu sprechen. Ich bin Schwester Lucida Schmieder, Missionsbenediktinerin von Tutzing, beauftragt für den Einsatz im katholischen Evangelisationszentrum Meihingen für den Aufbau der Gemeinschaft Lumen Christi. Unser Thema heute passt zu der Kirchenzeit, nämlich zur österlichen Bußzeit. Diese österliche Bußzeit ist eine Chance zur Herzensumkehr und Wandlung. Als Christen gehen wir auf einem Weg des Glaubens. Und dieser Glaubensweg hat eine Dynamik geleitet vom Heiligen Geist, voranzuschreiten. Wie es im Hebräerbrief heißt, 3,14, wir haben nur Anteil an Christus, wenn wir bis zum Ende an der Zuversicht festhalten, die wir am Anfang hatten. In der Fastenzeit wollen wir neu anfangen und den ganzen Weg wagen. Anfänge im Leben haben immer etwas Besonderes. Wir wissen, der Anfang sollte gelingen, damit das Ganze gelingen kann. Und Anfänge sind auch Aufbrüche mit einem eigenen Glanz. Aus der Erfahrung behaupten viele, der Anfang ist schon die Hälfte des Ganzen. Für Christen ist der Anfang im Glauben und im Leben heilig. Der Anfang unseres Glaubens ist die Taufe. Wer sich zur Zeit der frühen Kirche als Erwachsener auf die Taufe vorbereitete, wurde dadurch an den Anfang der eigenen Begegnung mit Gott geführt. Tauferinnerung, Taufgedenken, und noch tiefer Tauferneuerung wird auf diesem Weg zur Erfahrung, die uns der Hebräerbrief bezeugt. Aus der Kraft der Taufe erwächst die Bereitschaft. Fange nie an aufzuhören. Höre nie auf anzufangen. Echter Glaube muss einen langen Atem haben und dieser lange Atem kommt aus der Geduld, die Christus mit uns hat und aus der Gelassenheit, die die Taufe in uns begründet. Ein zweites, einen Christen erkennt man daran, dass er gute Früchte hervorbringt, wie Jesus sagt. Und Paulus nennt uns diese Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, wie es uns im Galaterbrief 5,22 folgende gesagt ist. Und der Apostel sagt im Klartext, dass wir in dieser Zeit das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden kreuzigen sollen. Dabei spüren wir die Grenze zwischen berechtigter Freude über wachsende Lebensqualität einerseits und einer falschen Anhänglichkeit an die Welt andererseits ist nicht immer leicht zu erkennen. Darum sollten wir uns fragen, welchen Preis darf etwas in meinem Leben haben? Oder mit anderen Worten, wem möchte ich Macht über mich geben? Genau dieses Wissen um Gottes Gegenwart in allem irdischen Dasein zeichnet den Christen aus. Diese Welt, in der wir leben, ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Das macht mich als Christen einerseits gelassen und unabhängig. Ich muss nicht alles haben. Ich muss nicht meine Seele an irdische Güter hängen. Und die Worte des Apostels Paulus zeigen uns den Weg. Er sagt, wer sich die Welt zunutze macht, soll sich so verhalten, als nutze er sie nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Und zum anderen lehrt uns der Glaube, diese Welt ist nicht das letzte Wort Gottes. Sie ist sein erstes, sie ist eine Verheißung. Die eigentliche Erfüllung steht noch aus. Aber sie wird uns gegeben in dem Maße, wo wir diese Verheißung auch in die Praxis umsetzen. Jetzt ist unser irdisches Leben ein Einübungsfeld. Wir dürfen Bürger des Gottesreiches werden. Und dazu ein drittes, ist es wichtig, dass wir immer neu Christus vor Augen haben, in Christus sein, in Christus bleiben und in ihm und mit ihm die Realität bejahen. Oder mit anderen Worten, die Wirklichkeit positiv annehmen, umarmen. Wiederum hilft uns Paulus weiter. Er sagt, ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. So wie ein Mantel wärmt und schützt, gibt die Gemeinschaft mit Christus Geborgenheit, Wärme, Heimatgefühl, Gewissheit. Und unsere Taufe sagt uns, dass wir Gottes Kinder sind, geliebte Söhne und Töchter Gottes. Gottes Kind heißt Königskind. Wir leben in der Gegenwart unseres Herrn und Gottes, unseres großen Königs, der uns wie ein Geschenk umgibt. Und dieses Geschenk geht nie verloren. Verbraucht sich nicht, ein Gewand wie ein Zuhause, ein Gewand wie ein Schutz. Ein Gewand, das täglich durch die schöpferische Liebe Gottes neue Zuwendung, das heißt neue Wärme und Heimatempfinden gibt. Aus dieser Quelle der Verbindung mit Tod und Auferstehung Christi schöpfen wir ein Gottvertrauen, das zu einem lebendigen und nüchternen Selbstvertrauen führt. Als Christen wissen wir, unser Glaube praktiziert im Beten, im Lobpreis sich ausdrückend, öffnet den Himmel. Und wo uns dann der kalte Gegenwind der Gesellschaft ins Gesicht peitscht, haben wir Christus so angezogen, dass wir den Mächten dieser Welt nicht schutzlos ausgesetzt sind. Vielleicht hilft uns dieses Wort des Paulus, wenn wir es wie mit dem Atem immer wieder uns vergegenwärtigen. Darum bekleidet euch mit Christus, das heißt mit aufrichtigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld. Ich muss diese Früchte des Geistes nicht selber produzieren, ich habe sie ja nicht. Aber wir bekommen sie dadurch, dass Christus, unser Herr, unser bester Freund, Heiland und Erlöser, uns diese Tugenden, Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld gleichsam zusendet, zusagt, zuwendet. Viertens, österliche Bußzeit ist eine Zeit der Gnade, der Befreiung, der Heilung. Wir dürfen uns vorstellen, jetzt sind wir in der ersten Woche, wir treten in diese Zeit hinein, in jede neue Woche, die voller Gnade ist. Und diese 40 heiligen Tage zur Vorbereitung für das Osterfest bereiten uns für das Größte vor, was je geschehen ist und was wir in Wirklichkeit wieder neu mitvollziehen dürfen, nämlich Auferstehung Jesu Christi, Sieg über Sünde, Tod und Hölle und alles Böse. Jesus Christus, der sich der Macht des Bösen gleichsam ausgeliefert hat, hat in seiner unendlichen Liebe den Tod getötet und die Macht des Bösen besiegt. Und jetzt schenkt er uns diesen freien Zugang zum Herzen des Vaters, zum Reich des ewigen Gottes. Und dieser Zugang ist immer geöffnet. Keiner kann ihn mehr schließen, aber wir können blind sein und immer daneben gucken. Da ist der große Zugang, das Tor, und wir starren auf die Mauer links oder auf die Mauer rechts oder wir starren zurück, verfangen uns in Stacheldrähten, in veraltete Absperrungen und merken gar nicht, dass wir auf der Stelle treten und nicht vorankommen und wir leiden darunter. Dabei steht doch das Tor offen. Was tun? Hier steht eine Entscheidung an. Unser freier Wille ist herausgefordert. Ich möchte das etwas näher erklären. In der Regel wollen wir gerne die Reihenfolge Erfahrungen machen, damit ich etwas spüre. Und dann glaube ich und dann nehme ich auch die Tatsache des Leidens Christi, des Todes und der Auferstehung Christi an. Und die Folge daraus, das offene Tor des Himmels. Noch einmal Erfahrung machen, um danach glauben zu können. Daraus ergäbe sich dann das Anerkennen der Tatsache. Aber der Weg, den Jesus uns gezeigt hat, geht anders. Zunächst heißt es, glaube die Tatsache. Die wichtigste Tatsache. Jesus Christus hat dich, hat uns alle erlöst. Die Erlösung ist geschehen. Sie ist ein Faktum. Jetzt frage ich Sie, glauben wir wirklich, dass Jesus uns nicht erlöst hat? Ich nehme an, wir sagen ja. Glauben wir es aber mit ganzem Herzen, mit all unseren Kräften, mit unseren Gedanken, Erfahrungen, Gefühlen, unserem ganzen Sein? Wir bejahen es, ja, ich will es glauben. Und immer wieder ist es gut, uns selbst zu fragen, willst du es wirklich? Ja, ich will es glauben. Dann erst wird uns ein Licht aufgehen. Die Nähe Gottes wird uns sichtbar, spürbar durch den Blick, der jetzt lebendig glaubenden Seele. Denn in jedem wahrhaftigen Glaubensschritt wenden wir unseren Blick auf Jesus Christus. Und in ihm sehen wir unseren geliebten Vater. Das in uns lebende Gottesbild wird erleuchtet und durch den Heiligen Geist zurechtgerückt und verwandelt. Noch einmal, es ist so wichtig, dass wir mit unserer ganzen Persönlichkeit glauben. Und Glauben heißt feststehen in dem, was man nicht sieht. Und dann öffnet sich der neue Blick. Und dieser neue Blick hat eine Orientierung, das ist die richtige Blickrichtung, die auf Jesus geht. Das ist das Fünfte, auf Jesus schauen. Aber manchmal haben wir so etwas wie Angst vor Gott. Was wird er noch mit mir machen? Was wird er noch von mir verlangen? Was wird da noch alles in Zukunft geschehen? Wir dürfen ehrlich bekennen, diese Ängste kommen aus einem Herzen, das noch teilweise verschlossen ist. Und wir alle haben solche verschlossene Bereiche noch bis zum Lebensende. Und wir erkennen, dass wir selber sie nicht öffnen können. Wir können uns nicht öffnen, wir können uns nicht retten, nicht selbst heiligen. Und wir können uns auch nicht recht machen, nicht selbst gut machen. Wir vermögen es nicht. Aber wir vermögen eines. Wir können auf Jesus schauen. Jeder kann sich entscheiden, diesen Blick in die Himmelsrichtung, diesen Blick in das Kraftfeld des Vertrauens, diesen Blick auf Jesus zu tun. Einfach auf ihn schauen. Da beginnt etwas Neues. Wer einfach auf Jesus schaut, schaut auf den Gekreuzigten und Auferstandenen. Auf den, der hier mitten unter uns ist als der Unerkannte. Und auf den, der sich aus Liebe am Kreuz als Verbrecher hinschlachten ließ. Wir müssen diese Realität so sehen, wie sie war. Der sich mit allen Fasern seines Seins uns hingegeben hat, für uns gestorben ist. Und der Vater hat es so zugelassen, damit er uns zeigen könne, wie sehr er uns liebt. Paulus hat es erkannt. Er hat gesagt, der Vater hat seinen eigenen Sohn, das heißt, sich selbst nicht geschont. Wie könnte er uns nicht alles geben? Er hat sich selbst total hingegeben, damit wir in allen Phasen unseres Lebens, in allen Umständen und Situationen glauben und annehmen können, oh Gott, du bist so gut und du meinst es so mit mir. Ein sechstes: Gottes Erbarmen blickt mich an. Die österliche Bußzeit eröffnet uns eine besondere Qualität des Glaubens. Er schließt uns eine besondere Nähe des erbarmenden Gottes. Wir dürfen neu erfahren, weil wir es glauben wollen, dass Gott der Erbarmende ist, dass er jeden von uns so annimmt, im Jetzt, wie jeder ist. Wie auch immer wir uns befinden in diesem Moment, wir dürfen hören, das ist die Tatsache, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Warum ist das möglich? weil Jesus alles für uns getan hat. Und jetzt gilt es, diese Zusage, du bist die geliebte Tochter, du bist der geliebte Sohn, bewusst anzunehmen und aus ganzem Herzen zu bestätigen, ja, so ist es. Und alles, was dabei so an Gefühlen und Gedanken dagegen stimmen könnte, das wollen wir weniger beachten oder, wenn es gelingt, gar nicht beachten, sondern nur auf das eine Wort achten. Du bist wirklich durch und durch geliebt. Alles kommt darauf an, dass wir unseren Blick auf den Herrn, unseren Gott, auf den Vater, auf Jesus, seinen geliebten Sohn, lenken und in der Kraft des Heiligen Geistes antworten, ja, ich will es annehmen, dass ich wirklich deine geliebte Tochter, dein geliebter Sohn bin. Das ist im Grunde so einfach und doch brauchen wir Jahre, Jahrzehnte und manche ein Leben lang, bis diese Tatsache, diese Wahrheit unseres Lebens uns so voll bewusst wird. Dazu kommt, dass Gottes Liebe ja schöpferisch ist. Er streckt sich nach uns aus, er sehnt sich nach uns und seine schöpferische Liebe erfindet immer neue Wege und Weisen, um uns an sich zu ziehen. Erst in der Ewigkeit ahnen wir einmal, wir können es nie ganz begreifen, wie unendlich groß, grenzenlos diese erbarmende Liebe Gottes ist. Er zieht uns an mit allem, was nur möglich ist. Darum gilt die Tatsache, du, mein Gott, du bist hier, du bist da, wie du damals im brennenden Dornbusch dich geoffenbart hast. Ich bin doch der da für euch. Und wie Martin Buber zu Recht aus der Erfahrung geistlichen Lebens deutet, ich bin da, wo du bist. Siebtens, zu Beginn der österlichen Bußzeit sind wir auch alle eingeladen, auszuruhen bei ihm. Komm und bete, einfach wie du bist und wie du es vermagst. Komm und pflege die Freundschaftsbeziehung mit deinem Gott. Nimm die Einladung Jesu an, der dir, ähnlich wie zu seinen Jüngern, sagt, kommt mit mir an einen einsamen Ort. Das hier ist der ausgewählte Ort, da, wo jetzt jeder von uns ist, den Jesus jetzt für uns bereitet hat. Ruht ein wenig aus. Wir können, wenn wir wollen, jeden Tag so diesen von Jesus bereiteten Ort finden. Wir werden kreativ, wenn wir auf der Suche bleiben. Jesus sehnt sich nach uns. Er will uns ausruhen lassen, einfach da sein bei ihm. Indem sich unsere Seele, unsere Gedanken, Empfindungen, alles, was in uns ist, öffnet und ausstreckt nach ihm, geschieht tiefste Begegnung. Da kann die Gnade Gottes, der Heilige Geist, in uns wirken. Und wir wissen, dass der Heilige Geist uns viel tiefer berührt, als unsere Empfindungen und Gefühle es mitvollziehen können. So brauchen wir gar nichts zu spüren und wissen, Gott wirkt. Glauben Sie das? Sie sind da, setzen sich in ihre Gebetsecke, gehen in die Kapelle oder Kirche, knien vor dem Allerheiligsten. Und sie sagen, so wie es gut für sie ist, ich bin da und du bist da. Einfach so. Wie ich bin, lasse ich ihn wirken. Lasse ich seine Liebe an mir geschehen. Da geschieht eben das, was uns die österliche Bußzeit als Heilsweg aufzeigt, in allen Texten der Heiligen Schrift. Es geschieht eine dreifache Einladung, die wir auf vielfältige Weise immer wieder in diesen Tagen in der Liturgie hören. Beten, fasten, Almosen geben. Was heißt das? Zunächst einmal beten. Einfach bei Jesus sein. Den einfachen Blick, das einfache Wort. Vielleicht ist es der Name Jesus oder du. Denn Beten ist keine fromme Nebenübung. Es ist ein Kerngeschehen, ein Beziehungsgeschehen. Denken Sie einmal, wo zwei Liebende beieinander sind, braucht es ja keine Worte. Aber das Wort, das kommt, ist aus dem Herzen. Sie brauchen nicht Suche nach Worten, sondern lassen kommen, was sie am meisten berührt. Dieses einfache Beten ist ein Bekenntnis zur Wirklichkeit Gottes, hier und jetzt. Dieses einfach Dasein mit ihm, Beten, ist uns in der Taufe geschenkt. Nun frage ich Sie, sind Sie glücklich, dass Sie getauft sind? Ja, ich bin glücklich, weil getauft sein heißt, ich bin Gottes Kind. Und noch etwas, wie schon erwähnt, poetisch, du bist ein Königskind. Wir sind Kinder des ewigen, wunderbaren Gottes und Königes. Du bist getauft und diese Taufe ist ein Geschenk Gottes für dich. Für mich, für alle, die wir als Getaufte zusammengehören, Kirche sind. Und jedes erfüllte Leben beginnt mit dieser Erfahrung. Ich lebe aus der Liebe Gottes, aus dieser Liebesbeziehung, die Gott zu mir hat. Weil Gott mich liebt, kann ich ihn wieder lieben. Und Sie wissen vielleicht gar nicht, wie sehr Sie auch Ihren Gott und Herrn lieben. Wir müssen wieder mal entdecken, dass Gottes Liebe in uns auch schon Frucht gebracht hat, dass wir ihn auch sehr lieben, ohne dass die Gefühle das so spüren. Beten, Fasten, Almosen, können wir sagen, ist ein dreifaches Beten, ist im Grunde eine dreifache Weise, in Beziehung zu treten zu unserem Gott, und Gottes Beziehung heißt immer auch Beziehung zum Nächsten. Und diese erste Beziehung zu Gott muss gepflegt werden. Sie wissen ja aus Erfahrung, wenn man eine Freundschaft vernachlässigt und den Freund nur alle paar Jahre mal anruft, dann weiß man selbst nicht mehr, ob ich Freund oder Freundin bin, ob dieser Mensch mein Freund oder meine Freundin ist. Dann vergessen wir ihn. Beziehung lebt aus dem angesprochen werden, aus dem Miteinander, aus dieser freundschaftlichen, interessevollen Zuwendung gegenseitig. Beim Beten ist es ja so, dass wir Gott brauchen, nicht Gott braucht uns, aber er hat eine große Sehnsucht nach uns. Wir benötigen, wir brauchen existenziell unseren Ursprung, unseren Vater, Jesus, unseren geliebten Bruder, unseren Erlöser jeden Tag. Und er ist da für uns. Wir dürfen und sollen diese Beziehungspflege mit Jesus, diese Kindschaftsbeziehung mit unserem Vater auch richtig auskosten. Sich freuen daran. Er liebt uns, wir lieben ihn und er will uns gebrauchen für sein Heilsgeschehen. Das Zweite, das Fasten, dient sicher der körperlichen Gesundheit, das auch. Aber für Gläubige ist es in erster Linie ein Heilungsgeschehen, eine wirkliche Therapie, damit wir geheilt werden von allem, was uns hindert, Gottes Liebe anzunehmen. Und Gottes Liebe ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe heißt, deine Liebe geschehe. Und so könnte die Fastenzeit mit dem Aufruf zum Fasten eine wirklich passende Gelegenheit sein, unseren Egoismus zu bändigen. Wir sind ja, und das ist ein Geheimnis, irgendwie durch den Sündenfall trotz der Taufe noch innerlich zerbrochen. Der Heilige Vater, Papst Benedikt XVI., hat in seiner Fastenbotschaft etwas sehr Wichtiges gesagt. Der Mensch ist durch einen tiefen Stoß zerbrechlich geworden, der ihn unfähig zur Gemeinschaft mit seinem Gegenüber macht. Von Natur aus offen und fähig zum Austausch spürt er in sich eine seltsame, mächtige Macht, die ihn dazu bringt, sich in sich zu verkrümmen. Und gegenüber anderen sich durchzusetzen, gewalttätig zu sein. Dies ist der Egoismus, die Folge der Erbschuld. Als Adam und Eva verführt durch die Lüge Satans, wieder das göttliche Gebot, die geheimnisvolle Frucht gegessen haben, setzten sie anstelle der Logik der Liebe jene des Misstrauens und des Widerstreitens, an die Stelle der Logik des Empfangens, der vertrauensvollen Erwartung gegenüber des Nächsten, jene gierige, raffende, egoistische Tendenz. Also das, was uns ursprünglich gegeben ist und in der Taufe wiedergegeben wird, Liebe, Hingabe, Offensein für sich und für die anderen und natürlich für Gott, das ist so eine Tendenz, eine keimhafte Begierlichkeit, sagt der Papst, die uns immer zuerst das Negative in den Kopf setzt, die Gedanken kommen lässt und die Gefühle zersetzt. Und wir sind ja auch oft sehr problemorientiert. Und sehen fast immer zuerst, was nicht stimmt. Auch bei uns sehen wir sofort das Negative und beim anderen dann doppelt. Und jetzt geht es darum, das anzuerkennen. Herr, so bin ich. Ich habe diese Tendenz, dass immer wieder alte Dinge, die ich schon längst in die Versöhnung gebracht habe, sogar im Sakrament der Buße bekannt habe, doch immer wieder hochkommen. Und ich erkenne, ich muss mir selber vergeben. Oder ich muss das Unrecht, das mir angetan wurde, klein oder groß, das aber immer wieder hochkommt, muss ich wirklich in diesem Vertrauen meinem Erlöser überlassen, dem erbarmenden Gott bewusst übergeben. Wenn wir das so tun und dann durch das Fasten gleichsam unser belastetes Herz entschlacken, reinigen lassen, wird die Beziehung zu sich selbst, zu den anderen, zu Gott immer lauter, reiner und leuchtender. Die unsagbare Schönheit im Heiligtum unseres Herzens strahlt durch. Fasten läutert die Beziehung zu mir selbst und gibt neue Handlungsimpulse. So ist im Grunde auch das Fasten ein Beten, das dem Leben dient, meinem eigenen Leben, aber auch dem Leben der anderen. Und die dritte Weise des Betens, Almosen geben. Also nicht, was ich nicht mehr mag, gebe ich den anderen, sondern eben dem anderen das geben, was auch mir gefällt, was auch ich gern habe und was ich erkenne, dass der andere es bedarf. Wir schauen nicht nur auf die materiellen Güter, die auch, und da sind wir eingeladen, großzügig weiterzugeben, aber es geht um noch etwas viel Tieferes, das jeder Mensch am meisten braucht. Zuwendung, Liebe, Wertschätzung. Und wann verlieren wir die Wertschätzung? Wann geben wir sie nicht weiter? Bei Enttäuschungen, bei Widersetzlichkeiten, bei Erfahrungen von Unrecht. Wir sind eingeladen, jetzt in dieser Fastenzeit von Gott uns seine erbarmende Liebe in solch einem überfließenden Maß schenken zu lassen, dass wir auch weiter schenken können. Nämlich weiter lieben, wo der andere gegen uns ist, weiter sich erbarmend verhalten, wo er unbarmherzig mir gegenüber ist. Versöhnung schenken, wo immer wir spüren, da sind gestörte Beziehungen. Da habe ich noch so ein inneres Widerstreben, dass ich einen Menschen nicht bejahen kann, wie er ist. Und der Heilige Geist zeigt es uns. Sie brauchen sich gar nicht anzustrengen, gar nicht so zu bohren, sondern einfach kommen lassen. Herr, zeig mir, was du verwandeln willst. Zeig du mir, was ich durch deine erbarmende Liebe an Versöhnung schenken soll. Was der Herr uns zeigt, das will er verwandeln. Glauben Sie mir, was der Herr Ihnen zeigt, das sagt er gleichsam, schau, bring es mir, damit ich es verwandle. Und das sind die echtesten, wertvollsten Almosen. Und wenn wir das tun, dann sind wir auch großzügig im Weitergeben von Dingen, die wir sonst festhalten müssen, um uns abzusichern. Wir haben viele Möglichkeiten in dieser österlichen Bußzeit, diese erbarmende Liebe Gottes zu empfangen und sie wo auch immer weiterzugeben, in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns eingegossen ist durch die Taufe. Ich möchte Ihnen allen eine gesegnete österliche Bußzeit wünschen, ein frohes, vertrauendes Voranschreiten auf diesem Weg hin zum Osterfest. Und mit dem heiligen Benedikt möchte ich sagen, harret in Freude und Sehnsucht des Geistes diesem heiligen Ostern entgegen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.